Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Also, dass Politiker, Politikerinnen hart zueinander sind, wenn sie debattieren, geschenkt, ja, damit kommen die klar. So war das auch heute bei der traditionellen Generaldebatte im Bundestag. Allerdings ging es ein paar Mal richtig, richtig tief unter die Gürtellinie. Die AfD durfte ja als größte Oppositionspartei zuerst loslegen und sie hat das komplette Provokationsregister gezogen. Was gesagt wurde, was das für unsere Demokratie bedeutet, was man daraus ableiten kann, wir sprechen drüber im aktuellen Podcast vom Update heute am Mittwoch, dem 16. Mai. Jetzt direkt mal ein kurzer Test. Welchen Namen hört ihr? Hört ihr Janni? Oder hört ihr Laurel?
Laurel. 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 Laurel.
Ihr könnt noch ein bisschen drüber nachdenken. Laurel. Dieses kurze Audio macht nämlich gerade die Runde. Und das eine Lager hört eben Janni und das andere Laurel. Und beides ist richtig. Warum man eben auch beides raushören kann, die Antworten gibt's gleich. Ein weiteres Thema bei uns, der Westbalkan. Der würde gerne in die EU. Morgen sprechen die Staats- und Regierungschefs von Europa, welche Perspektiven es da gibt. Und die EU, die muss handeln, denn andere Länder, die finden den Westbalkan auch mehr als interessant.
Man hat halt gemerkt, dass sich andere Akteure auf dem westlichen Balkan einkaufen. Das ist China mit Infrastrukturprojekten, das ist Russland mit Softpower, das ist die Türkei im Energiesektor, das ist Saudi-Arabien teilweise im religiösen Sektor. Und ich glaube, man hat einfach Angst davor, dass da andere die Kontrolle übernehmen und dass man dann Vorposten anderer Mächte mitten in Europa hat.
Das ist Christo Lazarevic, der Journalist, und er wird einschätzen, was die EU vom Westbalkan hätte und der Westbalkan von der EU. Und auch heute gilt natürlich, ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
In Cannes läuft ja gerade das Filmfestival, ne? Und ganz im Zeichen der MeToo-Debatte und der Diskussion um Gleichberechtigung und Vielfalt wurde da nochmal ein Zeichen gesetzt. Die Filmfestspiele in Cannes machen nämlich mit bei einer Initiative, die fordert 50-50 bis 2020. Also, dass Männer und Frauen bis 2020 zu gleichen Teilen bei den Filmfestspielen vertreten sein sollen. Dafür braucht es natürlich zuallererst auch Gleichberechtigung im Film selbst. Logisch, sonst funktioniert das Ganze nicht. Caro Bredendieck, du hast dir diese Zahlen jetzt nochmal angeguckt für uns. Wie ungerecht geht's denn dazu?
Also das ist schon krass. Immer noch gibt's doppelt so viele Männer vor der Kamera als Frauen. Von 100 Hollywood-Filmen hatte 2016 nur jeder Dritte eine weibliche Hauptrolle. Und die Ungerechtigkeit geht auch hinter der Kamera weiter. Von den erfolgreichsten Hollywood-Regisseuren zum Beispiel waren 2016 nur 4% weiblich. Simone Stevens von der Internationalen Filmschule Köln sagt, das geht gar nicht.
Das, was in der Branche sich abspielt, kann auf gar keinen Fall so bleiben. In einem Medium, das ja Bilder formt, Rollenbilder formt in den Köpfen der Zuschauer und da eine besondere Verantwortung hat.
Deshalb haben sich auch in Deutschland schon die großen Filmhochschulen zusammengetan, um zu versuchen, da was zu ändern. Also sich einerseits dafür einzusetzen, dass ihre Absolventinnen genauso Jobs bekommen wie ihre männlichen Kommilitonen und andererseits bei den Studenten Bewusstsein zu schaffen, nämlich in ihrem jeweiligen Bereich auf Gender-Gleichberechtigung zu achten.
Aber was bedeutet das konkret, Bewusstsein schaffen? Also mir fällt jetzt erstmal nur der Bereich Drehbuch ein, also sich von Anfang an eben zu überlegen, welche Geschichte will man erzählen und das eben ausgewogener zu machen.
Genau, und da gibt es jetzt eine Software-Idee, die helfen soll. Das ist eine Art Update zu einem Schreibprogramm, das viele Drehbuchautoren nutzen. Eine von denen, die sich auch in der Times-Up-Gruppe engagiert, die meinte, ja, wäre doch cool, wenn das Programm sich jetzt nicht nur ums Layout kümmert, sondern auch mitdenken würde, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. So, und gesagt, getan. Jetzt kann man sich anzeigen lassen, wie viele Rollen männlich sind und wie viele weiblich und wie viel Redeanteil welches Geschlecht insgesamt hat. Und du kannst mit deinem Drehbuch auch direkt den berühmten Bechdel-Test machen. Also gucken, reden deine weiblichen Charaktere auch mal nur untereinander? Und wenn ja, reden sie auch mal über was anderes als über einen Mann?
Also ganz ehrlich, ich finde, das klingt jetzt nicht so schwierig, diese Idee vielleicht auch umzusetzen. Das ist ja jetzt keine höhere Mathematik. Mhm. Man könnte sich ja einfach angucken, wie viele Rollen sind weiblich und sich das dann eben selbstbewusst machen und dann Drehbücher schreiben, wo Frauen eben nicht nur so die attraktiven Love Interests der Männer sind, sondern die Figuren wenigstens mal sowas haben lassen wie einen Beruf. Glauben die Macher denn, dass das dieses Programm wirklich hinbekommt, dass das was bringt?
Also sie hoffen es zumindest. Sie hoffen, dass das Problem so für die Drehbuchautoren sichtbarer wird. Und ja, auf ihrem Schreibtisch starten ja die meisten Filme. Deswegen wäre das ja schon ein großer Schritt. Der Autor von Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel, der hält das Ganze für eine gute Idee, weil er sagt, du arbeitest halt immer an einer Seite und du feilst an einzelnen Wörtern und Sätzen. Und manchmal verliert man da den Überblick fürs große Ganze. Und hinter sagen deine weiblichen Charaktere deutlich weniger als die männlichen. Und du hast es vielleicht gar nicht extra gemacht oder überhaupt gemerkt.
Okay, Drehbuch, machen wir mal einen kleinen Haken dahinter. Mhm. Aber wie kann man denn Gendergerechtigkeit schaffen in anderen Bereichen vom Film?
Da gibt es, glaube ich, ganz viele Baustellen. Zum Beispiel beim Casting geht es weiter. Also du hast ja eben gesagt, nicht nur das attraktive Model, sondern dass man vielleicht mal da ein Bild ein bisschen bunter macht. Frauen mit unterschiedlicher Hautfarbe, dicke Frauen, dünne Frauen, alte Frauen, junge Frauen. Weil ich meine, die Männer, die man vor der Kamera sieht, die sind ja jetzt auch nicht alle jung und hübsch.
Nein.
Und Simone Stevens von der Filmschule Köln sagt, das geht dann bei anderen ästhetischen Bereichen weiter, zum Beispiel beim Kostüm.
Wenn ich da jetzt jemand im Chanel-Kostüm habe, in Opposition zu einer, ich sag's jetzt mal wirklich sehr vereinfachend, zu einer Frau in Lederjacke und Jeans, so wie man heute eigentlich ja auch zunehmend rumläuft und Frauen auf der Straße sieht, dann hat das eine andere Botschaft.
Also wenn in allen Filmen alle Frauen immer nur in Bikini oder im Schickimicki-Kostüm rumlaufen, dann hat das halt eine andere Botschaft, als wenn sie auch mal ganz normal zu sehen sind.
Gibt's denn irgendjemanden, der das jetzt schon so gut macht, also wo man sich mal was abgucken könnte?
Also ich finde, es geht echt relativ schleppend voran, aber ich finde, es gibt so ein paar Filme, die zeigen, wie es laufen könnte. Still Alice zum Beispiel, da spielt Julianne Moore eine Frau und über 50 eine Professorin, die an Alzheimer erkrankt. Oder gerade auch Auslöschung, das ist ein recht neuer Film bei Netflix. Da spielt Natalie Portman eine Biologin, die so ein komisches, mysteriöses Gebiet erforscht, zusammen mit einer Physikerin, einer Psychologin und einer Sanitäterin.
Wir gehen dort rein.
Ihr geht in den Schimmer?
Ja, in genau 6 Tagen.
Ein Frauenteam, Wissenschaftlerinnen.
Die vorherigen Teams waren zum Großteil vom Militär, also ja.
Also es wird mal kurz erwähnt, dass das alles Frauen sind, aber dann ist auch gut und dann ziehen sie ihre Mission einfach durch.
Und vielleicht kann man den Satz nur Frauen ja in ein paar Jahren dann auch eben aus dem Drehbuch streichen, weil es dann völlig selbstverständlich und normal ist.
Das wäre schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ob sie Honig kann? Keine Ahnung, aber Bienen, das kann sie.
Die Bienen stehen inzwischen pars pro toto für das, was wir unter Artenvielfalt, unter Natur, wie sie funktionieren muss und soll und wie wir sie schützen müssen, steht. Und deshalb sollten wir an diesem Tag wirklich an diese Artenvielfalt denken und etwas Gutes für die Bienen tun.
Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat wirklich einen irre großen Bogen geschlagen heute bei der Generaldebatte über den Haushalt im Bundestag. Wir haben es ja eben schon gehört, ne? Arbeitsmarkt, Wehretat, Iran-Abkommen, Donald Trump, Autoindustrie. Das alles hat sie in ihrer Rede erwähnt, ausgeführt und am Ende eben auch die Bienchen. Traditionell ist diese Debatte eine der wichtigsten und wir sprechen nochmal drüber, vor allen Dingen über den Punkt, wie da heute gestritten wurde. Denn da ging es durchaus auch mal unter die Gürtellinie. Ob das gut ist für unsere Demokratie, wenn die Politiker sich so dermaßen angehen, das kann Volker Findhammer uns einschätzen. Der ist Korrespondent im Hauptstadtstudio. Volker, im Vergleich zu den vergangenen Generaldebatten, hat sich der Ton im Bundestag verändert wegen der AfD?
Ja, er hat sich nicht grundsätzlich verändert. Generaldebatten sind immer dazu da, dass auf die Regierung abgefeuert wird. Allerdings die Polemik und die Art und Weise, wie die AfD das heute vollzogen hat, das ist dann schon ein großer Unterschied. Alice Weidel hat sich hingestellt und hat sehr schnell gesagt, die Bundesregierung belüge die Menschen, wo es nur gehe, während die Infrastruktur verfalle und die Bürger nicht mehr geschützt würden, würden aber Milliarden für die Aufnahme und die Alimentierung illegaler Einwanderer in die Sozialsysteme fließen. Und sie fügte dann noch an:
Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
Also das ist mehr Polemik als wirkliche Argumente. Und sie musste auch gleich mit der Entgegnung von Volker Kauder rechnen, der ganz später erklärte:
Sie brauchen mir nicht mehr kommen mit dem christlichen Menschenbild. Was Sie heute gemacht haben, ist das glatte Gegenteil davon. Und dafür sollten Sie sich schämen.
Aber insgesamt war schon auffällig, dass nur teilweise die anderen Parteien bereit sind, auf diese Polemik der AfD einzugehen. Man möchte das doch abfangen und schnell wieder in sachliche Debatten zurückführen. Und die haben eigentlich den langen Verlauf der Debatte bestimmt.
Ich versuche dem Ganzen ja immer irgendwie auch noch so was Positives abzugewinnen. Ne? Also ich habe gerade überlegt, im Endeffekt eine härtere Diskussion, das kann man doch auch so sehen, das schadet ja nicht. Bringt das nicht auch die Demokratie ein Stückchen weiter? Wie würdest du das nach dem Tag heute bewerten?
Da bin ich sofort bei dir, wenn man tatsächlich von einer härteren Diskussion bezogen auf die Argumente sprechen könnte. Mhm. Aber was wir von der AfD, konkret von Alice Weidel, erleben konnten, das hat nichts mit Argumenten zu tun.
Wenn eine Bundestagsvizepräsidentin hinter einem Transparent herrennt, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ja? Und alle das hier mittragen, indem sie zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt wird wie Claudia Roth, dann muss man sich über nichts mehr wundern, hier in diesem Hohen Haus.
Da frage ich mich erstens, was hat das mit der Haushaltsdebatte zu tun? Da frage ich mich zweitens, wann fand das statt? Aktuell ist mir nichts bekannt. Ich habe geschaut, das war im Jahr 2015, dass Claudia Roth auf einer Demonstration in Hannover war, wo linksradikale Gruppierungen solche Transparente hochgehalten haben. Sie war aber im Block von SPD und Grünen. Also das Transparent hat nichts mit ihr zu tun. Die AfD nutzt das aber seit Jahren immer wieder, um die Bundestagsvizepräsidentin zu desavouieren. Und das hat mit einer Strategie zu tun und nichts mit politischer Auseinandersetzung und auch nichts mit einer härteren politischen Auseinandersetzung. Da geht es darum, Menschen schlecht zu machen.
Ist das denn für die Regierung im Moment ein Ansporn, sich stärker zu rechtfertigen wegen der Politik oder angespornt zu fühlen, dafür bessere Argumente zu finden, um diese Politik eben zu verteidigen?
Immer da, wo es um konkrete Sachargumente geht, fällt auf, dass die AfD nicht wirklich stark aufgestellt ist, dass sie sehr schnell von den anderen auseinandergenommen wird. Viele andere Parlamentarier sagen mir, natürlich, wir bereiten uns inhaltlich besser vor, damit wir der AfD da begegnen können. Aber häufig sind es krude Argumente oder krude Verknüpfungen, die von der AfD gebracht werden. Jedes Thema, egal wie, wird sofort mit den Flüchtlingen, mit den Migranten verknüpft. Und das sind natürlich Argumente, auf die man schwerlich vernünftig eingehen kann.
Dann lass uns nochmal von der AfD jetzt weggehen. Es gibt ja noch andere Oppositionsparteien. Welche Rolle haben die denn heute gespielt? Also haben die auch nochmal zusätzlich ausgeteilt?
Ja, die haben auch ausgeteilt, aber das bezieht sich auf die Art und Weise der Debatten, wie wir das von früher kennen. Da geht es um die inhaltlichen Argumentationen. Da geht es darum, dass die Koalition an sich nicht gut aufgestellt ist, dass sie mit drei Stimmen statt mit einer spricht. Also, dass da ein Streit in der Koalition herrscht. Und das versuchen die anderen Oppositionsparteien immer wieder deutlich zu machen. Und das ist die Art und Weise, wie wir sie gewohnt sind. Auch immer ein Stück weit Polemik, aber längst nicht so verletzend, so unter die Gürtellinie gehend, wie das von der AfD gerne vorgetragen wird.
Volker Findhammer, unser Korrespondent in Berlin, über die Generaldebatte heute im Bundestag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt 1005 Theorien, wie man einen perfekten Pop-Hit komponiert. Ja? Es geht irgendwie los, zum Beispiel bei der bestimmten Folge von Akkorden. Also es gibt die Moll-Pop-Formel, den Turnaround, dann gibt es die Four-Chord-Formel und so weiter und so fort. Wissenschaftler haben das wirklich schon penibel untersucht und analysiert. Jetzt gibt es eine neue Studie von Wissenschaftlern der University of California. Die wollten wissen, wie komponiert man den perfekten Hit? Also Hit im Sinne von, dass der ganz, ganz oben auf Platz 1 steht in den Charts. So wie bei Calvin Harris und Dua Lipa. Die stehen gerade nämlich ganz oben in den britischen Charts. Wissenschaftler haben dafür 500.000 Songs seziert, die zwischen 1985 und 2015 in den englischen Charts gelaufen sind. Wie das Rezept aussieht, die Infos bekommt ihr jetzt.
Good afternoon. So, Section 7.3.
Das hier ist Natalia Komorova. Und das, was sie da gerade erzählt hat, mit geiler Mucke ungefähr so viel zu tun wie mein linker kleiner Zeh.
Trigonometric Substitution.
Natalia Komarova ist nämlich Mathematikerin. Sie lehrt an der University of California und bringt unter anderem Studenten bei, was eine trigonometrische Substitution ist. Tja, manchmal ist ihr Job aber auch ein bisschen spannender. Zum Beispiel dann, wenn sie sich in die britischen Charts stürzt. Okay. Natalia Komarova hat nämlich mit ihren Kollegen zusammen eine Software entwickelt, die herausfinden soll, was einen Song zum Hit macht. Oder zumindest, was ihn erfolgreich sein lässt. Und da stellt sich erstmal die Frage, was heißt denn eigentlich erfolgreich? Ganz einfach, das Forscherteam hat alles untersucht, was zwischen 1985 und 2015 in Großbritannien in die Top 100 kam. Von Madonna über Right Said Fred bis Justin Bieber. Und was sie dabei festgestellt hat, ist, dass die Songs im Laufe der Zeit immer melancholischer wurden. Also nichts mehr mit I'm Walking on Sunshine, heute heißt es Hallo Tristesse. Wir hatten in den letzten Jahren also einfach mehr Bock auf Mitleiden als früher.
Also so Damien Rice zum Beispiel, der scheint immer kurz vorm Selbstmord zu stehen. I can't take my eyes
off you. Zum Beispiel macht es Spaß, dass ich mich mit traurigen oder mit negativen Emotionen beschäftigen kann, ohne dass das tatsächliche, echte negative Konsequenzen für mein Leben hätte.
Sagt Stefan Kölsch. Er ist Professor für Musikpsychologie an der Uni Bergen in Norwegen und dort hat er erforscht, warum wir heute so gerne Lieder hören, die uns nah ans Wasser bringen und was die mit uns machen.
Es kann mir helfen, meine Emotionen zu regulieren. Es kann mir Spaß machen, mich in andere einzufühlen. Und wenn ich traurige Musik höre, dann ist das so ähnlich, als ob ich mich in einen anderen Menschen einfühlen würde. I can't take my eyes off you.
Also, musikalisch auf die Tränendrüse zu drücken, das scheint also ein Erfolgsfaktor zu sein. Aber es widerspricht einem anderen Ergebnis aus der Studie von Natalia Komarova. Die echten Top-Hits der letzten Jahre, also die, die in die Top 10 kamen, das waren nämlich eher Partynummern. Natalia Komarova hat für ihre Studie auf zwei freie Musikdatenbanken zurückgegriffen. Auf Music Brains und auf Acoustic Brains. Dort werden Metadaten über die Musiktitel gesammelt, also zum Beispiel, ob ein Stück in Moll oder in Dur daherkommt, wie schnell es ist, ob es tanzbar ist oder ob die Stimmung eher fröhlich oder eher düster ist. Und Natalia Komarova sagt, die echten Mega-Hits, die sind glücklicher als die Masse der Songs. Und einen weiteren Chartbombenfaktor hat sie ausgemacht, der allerdings jetzt nicht ganz so überraschend ist, den Superstar-Bonus. Wenn eine eher durchschnittliche Nummer von einer Katy Perry, einem Ed Sheeran, einer Rihanna oder einem Justin Timberlake gesungen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es bis ganz nach oben schafft, relativ groß. Als Natalia ihre Software ausprobiert hat und aus den 13.000 Songs, die im Jahr 2014 in Großbritannien erschienen sind, die Charts nachberechnet hat, da hatte sie mit diesem Superstar-Bonus eine Genauigkeit von immerhin 85%. Trotzdem, dass es da einen Widerspruch gibt zwischen traurigem Mainstream und fröhlichen Superhits, das bringt selbst Natalia Komarova zu dem Ergebnis, dass sich Charterfolge auch mit modernster Technik nicht zuverlässig berechnen lassen.
Und wir wissen ja außerdem alle, die beste Musik läuft ja eben nicht zwangsläufig in den Charts. Ne? Wie die Hitmaschine, also Nummer 1, Hits produzieren funktioniert. Unser Reporter Martin Krinner hat's euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit der EU ist es ein bisschen so wie in einem Club. Ne? Also die, die noch vor der Clubtür stehen, die wollen unbedingt rein, die wollen dazugehören, mittanzen. Und dann die, die drin sind, da gibt es immer welche, die unbedingt raus wollen, weil es ist zu heiß und zu voll und zu stickig und zu ungemütlich. So, also Großbritannien, wenn wir uns mal die angucken mit der EU, die wollen ja gerne raus. Und wenn es nicht EU-Geld und Zuschüsse geben würde, dann wäre Ungarn vielleicht auch schon weg. Die, die unbedingt rein wollen in die EU, das sind Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Mazedonien und das Kosovo. Mal gucken, wie streng die Tür ist. Morgen besprechen nämlich die Staats- und Regierungschefs von Europa, welche Perspektiven der Westbalkan hat, um in die EU einzutreten. Welche Aspekte dabei relevant sind, das kann uns Krzysztof Lazarevic sagen. Der ist Journalist und Macher des Podcasts Balla Balla Balkan. Krzysztof, wie groß ist denn der Wunsch der Menschen im Westbalkan eigentlich, in die EU zu kommen?
Der Wunsch, in die EU zu kommen, ist ziemlich groß und viele warten auch nicht darauf, dass ihre Länder Mitglied der Europäischen Union werden, sondern sie gehen aus Serbien, aus Bosnien-Herzegowina, aus Montenegro in die Europäische Union, um dort zu arbeiten. Das hat inzwischen Dimensionen angenommen, dass der Gesundheitssektor auf dem westlichen Balkan Probleme hat, überhaupt Leute zu finden, weil die Qualifizierten, sehr viele davon, in die EU gehen. Und dass die eigenen Länder Mitglied der EU werden, wollen die meisten Menschen in den Ländern auch. Ironischerweise gibt es nur ein Land auf dem westlichen Balkan, wo das eine Debatte ist, und das ist Serbien. Serbien liegt ja schlichtweg daran, dass eben, viele erinnern sich noch an die NATO-Bombardierung 99, an denen sich auch EU-Länder beteiligt haben. Dann ist Russland dort sehr aktiv mit Softpower. Serbien hat ein Freihandelsabkommen mit Russland. Also es gibt in Serbien schon Stimmen, die sagen, wir sollten lieber nicht in die EU und so zwischen West und Ost ein bisschen hin und her wollen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die meisten Menschen auf dem westlichen Balkan wollen, dass ihre Länder Mitgliedstaaten werden.
Und dann lass uns nochmal die andere Seite angucken. Also ich meine, klar, dann eben die EU. Wie sehr will die denn eigentlich, dass die Westbalkanstaaten beitreten?
Also das Versprechen, dass die Staaten des westlichen Balkans Mitglied werden können, wurde 2003 in Thessaloniki abgegeben. Seitdem ist das einzige Neue, was passiert ist, dass Kroatien 2013 Mitglied geworden ist. Bei den anderen Ländern hat sich noch nicht so viel getan. Das zeigt eigentlich auch, dass 2003, und das war ja nicht so lange nach den Balkankriegen, gab es eine EU-Euphorie. Das war eine ganz andere Stimmung. Zwischendrin hatten wir eine Euro-Krise, jetzt haben wir viele Länder in der EU, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, was auch zur Krise hostilisiert wird. Und wir haben den Brexit. Also gerade ist, glaube ich, die Stimmung in Europa nicht so, dass man unbedingt neue Mitgliedstaaten aufnehmen will. Man darf aber nicht vergessen, den Ländern des westlichen Balkans wurde 2003 dieses Versprechen gemacht. Und wenn die EU ihre Glaubwürdigkeit behalten will, dann sollte man weiter daran arbeiten, dass das funktioniert.
Du hast ja eben schon Serbien erwähnt. Also das ist auf jeden Fall eins der Länder, für das es bald soweit sein könnte, eben in die EU einzutreten. Für wen wäre es denn noch wahrscheinlich? Montenegro?
Ja, also Jean-Claude Juncker hat ja vor nicht allzu langer Zeit sogar eine konkrete Zahl genannt. Das war 2025. Wenn die Bedingungen bis dahin erfüllt sind, könnten Serbien und Montenegro die nächsten Mitglieder werden. Genau. Ansonsten in Mazedonien geht es gerade ein bisschen vorwärts. Die hatten auch noch Chancen. Bei den anderen Ländern wird es noch länger dauern. Und 2025 ist sehr sportlich.
Warum setzt denn die EU das Thema, also Westbalkanstaaten zur EU beitreten, eigentlich ausgerechnet jetzt? Was ist deine Vermutung?
Der Zeitpunkt liegt einfach daran, dass Bulgarien gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat und das als großes Thema auf die Agenda geschrieben hat. Bulgarien ist Nachbarstaat einiger dieser Länder und hat auch wirtschaftliche Beziehungen zu denen. Die haben konkretes Interesse daran und die haben ihre EU-Ratspräsidentschaft genutzt, das nochmal als Thema zu machen. So, das ist der konkrete zeitliche Anlass. Der Grund dahinter ist wahrscheinlich ein anderer, und zwar eher ein negativer. Man hat halt gemerkt, dass sich andere Akteure auf dem westlichen Balkan einkaufen. Das ist China mit Infrastrukturprojekten, das ist Russland mit Softpower, das ist die Türkei im Energiesektor, das ist Saudi-Arabien teilweise im religiösen Sektor, die dann Moscheen finanzieren, die ein Islamverständnis propagieren, das in Bosnien-Herzegowina und Albanien bislang eigentlich nicht üblich war. Also man sieht halt, dass sehr viele Player Interesse an dieser Region hat, die ja von der Europäischen Union umgeben ist. Und ich glaube, man hat einfach Angst davor, dass da andere die Kontrolle übernehmen und dass man dann Vorposten anderer Mächte mitten in Europa hat.
Was will der Westbalkan von der EU und was will die EU vom Westbalkan? Krzysztof Lazarevic hat es uns erklärt hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Internet, das rastet gerade wieder mal aus, ungefähr so wie bei der Frage neulich. Ihr erinnert euch ganz bestimmt, ist das Kleid, das eine da, blau, schwarz oder ist es eher weiß-gold? Diesmal ist es aber kein Foto, weswegen das Internet so ausrastet, sondern es ist so ein kleiner viersekündiger Audioschnipsel.
Laurel. 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 Laurel.
Darum geht's. Und unsere Laurel. Reporterin Ann-Kathrin Wetter, Laurel. Die hat deswegen heute nochmal ganz genau hingehört. Ann-Kathrin, Laurel. Was hörst du?
Laurel.
Laurel?
Ja, theoretisch könnte man auch Jenny hören.
Okay.
Was hörst du denn?
Ich weiß nicht, ich höre irgendwas, weder höre ich Laurel noch Jenny, ich höre irgendwas ganz anderes. Aber okay, also eigentlich wäre es, wenn ich richtig hören würde, Laurel oder Jenny.
Wollen wir nochmal kurz reinhören?
Ja.
Laurel. Laurel.
Na, jetzt.
Laurel.
Jetzt vielleicht eher Laurel.
Ich auch. Komplett. Ja? Jenny, keine Chance. Ich habe es die ganze Zeit probiert. Ich habe mir voll Mühe gegeben, aber ich krieg's einfach nicht hin.
Okay, und woran liegt's?
Ich habe mit einem Psychoakustiker von der Uni Oldenburg gesprochen. Dann war ich mal so, boah, krass, was gibt's alles für Wissenschaftler? Der hat aber gesagt, dass Vokale, was die Frequenz angeht, immer mehr ausschlagen, als das jemals ein Konsonant tun würde. Und das hat dann tatsächlich eine Auswirkung darauf, wie man die Konsonanten einordnet. Und in dem Fall sogar, welche Konsonanten man hört. Die Konsonanten entscheiden nämlich, höre ich am Ende Laurel oder Jenny. Und dazu kommt noch, welche Vorerfahrungen man mitbringt. Also habe ich Laurel und Jenny vorher gelesen oder nicht? Welche Sprache ist meine Muttersprache? Was ist mein Dialekt? Aber was genau dann im Hirn abläuft, das ist tatsächlich eine Blackbox. Also da kann keiner reingucken.
Okay, aber das heißt, ich habe jetzt keine Chance, beides zu hören. Entweder ist es nur das eine oder das andere.
Na, doch, hast du. Es hat sich nämlich ein Twitter-User, Jimmy, die Mühe gemacht, das Ganze mal langsamer und schneller abzuspielen. Und so wird es für jeden nachvollziehbar. Obacht!
Ah, am Ende, am Anfang klingt es irgendwas mit so yay, yeah, yeah, und am Ende wird es Laurel.
Dann wird es Laurel, genau.
Ah, okay, alles klar.
Obwohl ich das jetzt aber gehört habe, wenn es in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt wird, höre ich immer noch nur Laurel. Ich habe versucht, es mir anzutrainieren.
Das heißt aber, es kommt wirklich auf die Geschwindigkeit an dann, ja?
Auf die Geschwindigkeit, weil sich dadurch die halt Frequenz nochmal ändert und auf dein Gehirn.
Auf mein Gehirn, okay.
Aber es ist nichts falsch, also so oder so, alles cool.
Okay, entweder Laurel oder Jenny, klingt auf jeden Fall beides so ein bisschen schrägo, wenn man es hört, oder?
Wir sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also morgen wieder ab 18 Uhr. Wir sind für euch am Start. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen feinen Abend. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.